aus Johannes 13 nach der Basisbibel. Das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Jetzt sollte er diese Welt verlassen und zum Vater gehen. Er hatte die Menschen, die in dieser Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Bis zum Ende gehörte ihnen seine ganze Liebe. Jesus war mit seinen Jüngern beim Festmahl. Da hatte der Teufel dem Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Entschluss ins Herz gelegt, Jesus den jüdischen Behörden auszuliefern. Jesus wusste, der Vater hat alles in seine Hand gelegt, von Gott war er gekommen und zu Gott sollte er wieder zurückkehren. Er stand vom Festmahl auf, legte den Mantel ab und band sich ein Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen. Mit dem Tuch, das er umgebunden hatte, trocknete er ihnen die Füße ab. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der zu ihm, Herr, willst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm, was ich für dich tue, das verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber später verstehen. Petrus antwortete, nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete, wenn ich dich nicht wasche, gibt es für dich keine Gemeinschaft mit mir. Da sagte Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus antwortete, wer gebadet hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn den jüdischen Behörden ausliefern würde. Deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Mantel an und nahm wieder Platz. Dann sagte er zu ihnen, begreift ihr, was ich für euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr habt recht, das bin ich nämlich. Ich habe euch die Füße gewaschen, ich, der Herr und Lehrer. Also sollt auch ihr miteinander einander die Füße waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr sollt für euch gegenseitig das tun, was ich für euch getan habe. Amen, Amen, das sage ich euch. Kein Diener ist bedeutender als sein Herr und kein Abgesandter ist bedeutender als der, der ihn beauftragt hat. Das wisst ihr jetzt. Glückselig seid ihr, wenn ihr auch so handelt.
Einander annehmen, aufnehmen, den Fragenden, Anklopfenden im eigenen Lebensraum willkommen heißen, Unterbrechungen in Kauf nehmen, Zeit schenken, zugewandt sein, ganz da sein, allen zuhören, auch den Unwissenden und Törichten. Das geht doch nicht. Heißt es nicht auch, kauf die Zeit aus?
Ein Beispiel habe ich euch gegeben.
Einander die Füße waschen, Sklavenarbeit übernehmen, einander Gutes tun, Gutes im Sinn haben, nicht fragen, was bringt das, lohnt sich das. Einander Gefälligkeiten erweisen, mit Wertschätzung begegnen, den es hat ja doch keinen Zweckgedanken nicht zulassen. Eine kleine Geste, ein Zeichen der Anerkennung weitergeben. Ist das nicht übertrieben? Schließlich gibt es im Leben noch andere Dinge, auf die es ankommt.
Ein Beispiel habe ich euch gegeben.
Die Macht gehört den Mächtigen. Einfluss hat nur, wer Verantwortung übernimmt, wer den Kopf hinhält und die Position besetzt. Das wird sie immer geben, die regieren und die regiert werden. Der Größte ein Diener, es ist nicht realistisch. Wo käme man dahin, wenn die Rollen vertauscht würden?
Ein Beispiel habe ich euch gegeben.
Ein Beispiel. Wie soll das aussehen? Wie soll das heutzutage gehen?
Und die erste Antwort lautet, es geht nicht. Es geht definitiv nicht. Der Versuch der Nachahmung Christi ist ehrenwert, aber er ist aus eigener Kraft zum Scheitern verurteilt. Wir sind nicht Baron Münchhausen, der sich am eigenen Haarschopf aus dem Schlammloch zieht. Wir stecken im Sumpf, ohne Hoffnung. Oder statt in Märchenfiguren in frömmeren Begriffen. Heiligung aus eigener Kraft ist ein verlorener Kampf. Mehr, es ist ein großer Krampf. So viel ist klar, vielleicht besser, so viel sollte klar sein. Und wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann haben wir das auch alles schon erlebt. Wir haben versucht, geduldig und langmütig zu sein, die zweite Meile mitzugehen, immer strikt bei der Wahrheit zu bleiben, immer das Beste vom anderen zu denken und seinem Handeln zu unterstellen. Manchmal geht das auch. Aber viel häufiger als uns lieb war und ist, es ging nicht. Und es geht nicht. Und dann nehmen wir uns vor, es muss besser werden. Wir setzen uns mehr ein. Wir machen alle Willenskraft mobil. Dann geht das. Eine Weile. Aber nicht auf Dauer. Denn wenn es denn ginge, wenn wir dem Beispiel Jesus so einfach nachfolgen könnten, wenn wir ein gottgefälliges Leben führen könnten, dann stünde diese Geschichte nicht in unseren Bibeln. Diese Geschichte, die wir soeben gehört haben von der Fußwaschung. Wenn es denn ginge, dann müssten wir jetzt nicht auf Karfreitag zugehen. Dann bräuchte es keine Passionszeit und wir müssten und könnten uns des Triumphes Jesu und Sieges über den Tod erfreuen. Stattdessen durchleben wir auch in diesem Jahr wieder die Passionszeit. Stattdessen müssen wir mit ansehen, wie der Sohn Gottes unseren Tod stirbt. Wenn es ginge, ein gottgefälliges Leben zu führen, seinem Beispiel zu folgen, dann hätte er nicht sterben müssen. Aber so stehen wir hier vor dem Kreuz. Und wir bezeugen Sonntag für Sonntag im apostolischen Glaubensbekenntnis, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Das Kreuz, das zum Symbol des Christentums geworden ist, zeigt klar und deutlich, es geht nicht. Du und ich, wir sind unfähig. Wir können diesem Maßstab nicht gerecht werden. Wir können diesem Beispiel überhaupt nicht folgen, selbst wenn wir wollten. Selbst wenn wir alle unsere Kräfte zusammennehmen und uns anstrengen. Das hat ein Paulus erkannt, wenn er unter anderem im Römerbrief Psalm 14 zitiert, wo es heißt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Das hat ein Luther erkannt. Das haben viele ungezählte Menschen, fromme und voll guten Willens erkannt. Es geht nicht. Diese Diagnose ist schmerzhaft, aber notwendig. Sonst machen wir uns etwas vor und versuchen vielleicht sogar anderen oder gar dem lieben Gott etwas vorzumachen. Aber warum dann Johannes 13? Warum sagt Jesus dann seinen Jüngern, warum sagt er uns, ein Beispiel habe ich euch gegeben, wenn es überhaupt nicht geht? Es ist zuerst einmal wichtig zu erkennen, wo diese Geschichte steht. Die Geschichte der Fußwaschung, die Grundlage der Aufforderung Jesu an seine Jünger ist, die steht in Johannes 13, nicht in Johannes 2. Sie wird uns berichtet vom Tage vor der Kreuzigung, vor dem Ereignis, das deswegen eben stattfinden musste, weil es nicht geht. Dem Ereignis, das auch dem Letzten deutlich macht, es geht nicht. Aber dieses Ereignis weist dann auf etwas anderes hin. Und das ist das Zweite, was gesagt werden muss. Er, Jesus, hat alles getan. Jesus hat ja zuerst mal die Füße seiner Jünger gewaschen. Ganz wortwörtlich, und wir haben es gehört, sehr zum Ärgernis seiner Jünger. Das war Sklavenarbeit. Und man durfte einem jüdischen Sklaven das nicht befehlen. Das durfte nur jemand machen, der nicht zum Volk Gottes gehörte. Aber nie und nimmer der Herr. Jesus hat den Jüngern übrigens nicht den Kopf gewaschen. Weder dem vorwitzigen Petrus, der ihn später verleugnen sollte, noch Thomas, der mit seinen kritischen Fragen nicht hinter dem Berg hielt, vor der Kreuzigung und nach der Auferstehung. Ja, nicht einmal Judas, dem Verräter, auch wenn er über ihn sagen musste, dass er nicht rein sei. Jesus wäscht ihnen allen die Füße und nicht den Kopf. Und statt den Kopf zu waschen, und das macht die Geschichte ja zur Genüge deutlich, hat er mit seiner Handlung auch die Jünger von ihrer Schuld reingewaschen. Die Fußwaschung nimmt nämlich symbolisch vorweg, was einen Tag später am Kreuz in Golgatha geschieht. Er hat die Unmöglichkeit, es geht nicht, auf sich genommen. Er hat für meine und deine Unfähigkeit bezahlt. Für die missglückten Versuche in der Vergangenheit und für all die Versuche in der Zukunft, die ohne ihn wieder scheitern werden. Er hat alles getan. Vorbedingungslos und nachbedingungslos. Und das ist eine Wahrheit, die in den Evangelien an ganz vielen Stellen sehr schön illustriert wird. Da ist ein Matthäus. Wir kennen ihn als wahrscheinlichen Verfasser des ersten Evangeliums. Ein Zöllner, der als Zöllner aus der Gemeinschaft des Volkes Gottes ausgeschlossen war. Dieser Matthäus muss nicht erst beweisen, dass er fähig und würdig ist, in diese Gemeinschaft zurückzukehren. Er wird einfach und ohne irgendwelche Auflagen, ohne jegliche Vorbedingung hineingenommen, nicht nur in die Gemeinschaft des Volkes Gottes, sondern in die Gemeinschaft des Sohnes Gottes. Und das nicht etwa auf Bewährung. Die Frommen seiner Zeit, jener Zeit, waren darüber not amused. Und vielleicht wären dies so manche Fromme unserer Tage auch nicht, würde Jesus unter uns leben und wirken. Es gibt ein schönes Buch von Adrian Plass, Der Besuch, der das so ein bisschen skizziert, wie es denn sein könnte, wenn Jesus besuchsweise heute zu seiner Gemeinde käme. Und da wird es auch sehr schön deutlich, dass die Frommen nicht unbedingt über dieses so radikale Verhalten Jesu gegenüber, der den Unmöglichen die Tür öffnet, dass die Frommen darüber nicht amused sind. Und dann war jener Gelähmte. Er wurde von Freunden zu Jesus geschleppt, die unter Sachbeschädigung fremden Eigentums ihn vor seinen Füßen niederlassen. Jesus spricht diesem Mann Vergebung zu. Wohlgemerkt aufgrund des Glaubens der Freunde. Und ohne dass diese oder der Kranke irgendwelche Bedingungen erfüllt hätten. Es heißt einfach, sie glaubten. Was sich darin zeigt, dass sie diesen Schritt auf sich nehmen. Und als es die Jünger, mehrfach übrigens, vergeigen, keinen Glauben haben, ja einer von ihnen Jesus sogar verleugnet, da werden sie nicht in die Wüste geschickt. Stattdessen wird ausgerechnet dem größten Versager, dem, den wir nicht ganz zu Unrecht als vorlautes Großmaul bezeichnen könnten, Simon, Sohn des Jona, besser bekannt als Petrus, ein ganz besonderer Auftrag zuteil. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. So ist Jesus. Er hat alles getan, vorbedingungslos und nachbedingungslos. Wenn dem nicht so wäre, könnte kaum einer von uns hier heute stehen oder sitzen oder vor dem Bildschirm oder wo sonst wir Gottesdienst feiern und sich dabei seines und ihres Heiles gewiss sein. Deshalb, und das ist der Grund, weshalb Christen auch auf die bei Lichte besehen doch etwas absonderliche Idee kommen konnten, eines der grausamsten Mord- und Folterinstrumente, das Menschen je erfunden haben, zum Zeichen ihres Glaubens zu machen. Denn das, was da hinter mir steht, ist hier nicht eine schöne Zierde. Das, was da hinter mir steht, ist Symbol dafür, dass Menschen andere Menschen auf ganz grausame Art und Weise um Leben zum Tode befördern. Dieses Kreuz ist Zeichen, dass Gott in Christus für unsere Unfähigkeit, nach seinem Willen zu leben, bezahlt hat. Und wenn wir in dieser Passionszeit jeden Dienstag das Angebot eines Abendmahls machen, dann erinnern uns Brot und Wein daran als Zeichen und Zuspruch, dass diese Strafe auch an meiner Stelle vollzogen wurde, als Zeichen und Zuspruch für Gescheiterte. Aber warum dann Johannes 13? Wie geht das denn? Ein drittes. Er in uns wird es tun und wir in ihm sollen es tun. Es ist richtig, zum Abschluss der von Johannes berichteten Geschichte fordert Jesus seine Jünger auf, seinem Beispiel zu folgen. Diese Aufforderung, und das ist ganz wichtig, gilt denen, denen Jesus vorher die Füße gewaschen hat und die er mit Ausnahme des Judas für rein erklärt. Paulus bringt diesen Sachverhalt in Galater 2, Vers 20 so auf den Punkt: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und im 2. Korinther 5 schreibt der gleiche Mann: Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Er in dir und du in ihm. Darauf kommt alles an. Und deshalb hat er alles getan. Diese Beziehung zum lebendigen Christus führt nicht etwa in die Passivität. Im Gegenteil. Sie führt zu einem befreiten und aktiven Handeln. Einem Handeln, das nicht mehr von der Angst geprägt ist. Mache ich auch alles richtig? Im christlichen Glauben kommt es nicht darauf an, dass wir es richtig machen. Es geht nicht mehr darum, Gott, den Brüdern und Schwestern oder auch nur sich selbst zu beweisen, dass wir es können, dass es geht, dass wir heilig sein. Christus hat uns geheiligt. Er hat uns Kraft seines Wortes für rein erklärt. Deshalb ist das Handeln der von Christus geprägten, Christus gereinigten geprägt von der Freude, Christus nachfolgen zu dürfen. Er hat ja alles getan. Wenn ich diesen Sachverhalt versuche, im Kontext des Unterrichts der Lehrveranstaltungen hier an der Hochschule deutlich zu machen, dann erzähle ich gerne mein Beispiel aus meiner Anfangszeit als junger Prediger. Während der Woche erhielt ich Jugendstunden und am Wochenende predigte ich mich so durch den Verband. Und in aller Regel musste ich eine neue Predigt schreiben. Und dann kam jener eine Samstag, einziger Tag, wo ich Predigten vorbereiten konnte für den Sonntag, dann kam jener eine Samstag, an dem ich feststellte, morgen bin ich in zwei Gemeinden, wo ich letzte Woche nicht war, wo ich die Predigt, die ich letzte Woche gehalten hatte, noch nicht gehalten hatte. Was mache ich jetzt? Lege ich mich auf die faule Haut? Fahre ich nach Venlo, mache mir einen schönen Tag an der Maas? Das war nur 12 Kilometer von mir zu Hause. Oder setze ich mich hin und schreibe noch eine Predigt? Letzteres habe ich gemacht. Ich habe mich hingesetzt und noch eine Predigt geschrieben. Das war die schnellste Predigtvorbereitung bis zu diesem Zeitpunkt, die ich je hatte. Warum? Ich hatte den Rücken frei. Ich musste nicht. Ich hatte immer die Möglichkeit, wenn es schief geht, da war ja noch die Predigt vom letzten Sonntag, die kann ich ja wiederhalten. Das ist das Beispiel für mich, was es heißt, dass Christus alles getan hat. Ich hänge mich rein, ich kann mich reinhängen, aber wenn es spitz auf Knopf kommt, dann darf es auch schief gehen. In dieser meine Geschichte hatte ich die Option, ich konnte frei wählen, ob ich die Predigt schreibe, ob ich an die Maas fahre oder mich einfach auf die faule Haut lege. Christsein, den Namen Christi im Namen tragen, ist nicht eine Option. Am Ende unserer Geschichte steht ja das Gebot zu handeln, so zu handeln, wie Jesus gehandelt hat. Wir sind gerufen und wir sind in diese Welt gesandt, übrigens ohne danach gefragt zu werden. Aber das ist ein anderes Thema. Diese Beziehung zu Christus lässt uns den anderen und die Welt um uns herum mit den Augen Jesu Christi sehen. Und das tun, was dran ist. Vielleicht auch das, was keiner so gerne macht. Füße waschen. Paulus vergleicht sein eigenes Leben mehrfach mit dem eines Sportlers, der das Ziel hat, beim Rennen als Erster durchs Ziel zu gehen oder den Kampf zu gewinnen. Aber zugleich ist sich Paulus gewiss, dass sein ganzes Tun nur möglich ist, weil er ein von Christus Ergriffener ist. Philipper 3, Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt habe oder schon vollendet sei, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife. Und jetzt kommt das Entscheidende, wofür ich von Christus ergriffen bin. Von Christus reingewaschen, von Christus ergriffen. Christus in uns und wir in Christus. Alles das sind Ausdrucksformen, die diese einmalige Beziehung zum Ausdruck bringen, die es möglich machen, loszulegen und loszugehen und der Aufforderung, Jesus seinem Beispiel zu folgen, auch Folge zu leisten. Und das kann dann ganz ohne Angst vor Versagen geschehen, ganz ohne Angst, es mal wieder nicht auf die Reihe zu bekommen, ganz ohne Angst, ich mach's nicht richtig. Ohne Blick auf die eigenen Defizite, die wir alle irgendwie mitbringen. Denn wenn es schief geht, wir haben das vorhin übrigens im Glaubensbekenntnis von Bonhoeffer ganz deutlich gesprochen, wenn es schief geht, gilt, er hat auch diese Unmöglichkeit getragen und er kann es zu seinem Besten verwandeln. Und vor allem, er schickt uns nicht in die Wüste. Wir sind von ihm Gesandte. Wir haben sein Gebot, dem es zu folgen gilt. Die Grundlage, die dies möglich macht, hat er selbst geschaffen. Daran erinnert uns dieses Kreuz. Amen.